Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften.
Dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andreas Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Andreas, wie musikalisch bist du eigentlich? Ich bin ja so unmusikalisch, ich kann nicht mal auf einem Kamm blasen. Wie ist bei dir?
Na, mein Großvater hat mir damals eine Geige geschenkt. Die habe ich zuerst als Gitarre benutzt, dann später als Schlaginstrument. Und irgendwann hat, glaube ich, der Klavierlehrer gesagt, Frau Schiemens, ich verdiene gerne Geld, aber nicht auf die Art und Weise. Also ich bin nicht musikalisch. Aber ich glaube, wir haben jemanden, der zumindest weiß, was Musik ausmacht, nämlich unseren heutigen Gast.
Ja, ganz genau. Wir dürfen herzlich begrüßen Christian Reister. Christian Reister, habe ich mir sagen lassen, ist Investor und auch beteiligt an einer sehr außergewöhnlichen Stiftung, die mit Musikinstrumenten zu tun hat. Christian, herzlich willkommen erstmal. Und magst du dich kurz vorstellen und vor allen Dingen diese außergewöhnliche Stiftung mal einmal beschreiben?
Ja, sehr gerne. Hallo in die Runde und herzlichen Dank für die Einladung. Tatsächlich, bei uns geht es um Streichinstrumente. In der Instrumentum Foundation sind wir in der Situation, dass wir sehr begabte Musikerinnen und Musiker unterstützen mit der Leihgabe geeigneter Instrumente. Und bei den Streichinstrumenten ist es so, dass die sehr begabten Musikerinnen und Musiker sich diese Instrumente in der Regel selbst nicht leisten können, aber dringend brauchen für ihre Talententfaltung, für die Entwicklung ihres Talents, ihrer Fähigkeiten und da einfach dringend auf Unterstützer, also ganz konkret Leihgeber angewiesen sind. Und das machen wir als Instrumentum Foundation.
Ja, du bist aber eigentlich ja gestartet als Banker, wenn ich das richtig sehe. Und du hast ja so richtig so Bankgeschäft gemacht, Investment Banking, Private Banking, so was man so macht. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit dem Thema der Instrumente zu beschäftigen?
Ja, also ich war tatsächlich im Bankbereich tätig, im Private Wealth und im Asset Management viele Jahre, vor 30 Jahren meine Banklehre gemacht. Und vor knapp 15 Jahren ist eine Frau in mein Leben getreten, die dann auch meine Frau wurde. Und sie ist Geigerin. Und durch sie habe ich zwei Dinge kennengelernt, die mir vorher völlig fremd waren. Das heißt, das eine war, dass sehr begabte Musikerinnen und Musiker eben selbst in der Regel nicht die geeigneten Instrumente so zur Verfügung haben, um ihr Talent zu entwickeln. Das ist also ein großer Kampf ist, überhaupt Zugang zu solchen Instrumenten zu bekommen. Und das Zweite, und das freut mich...
Entschuldigung, Christian, an der Stelle muss ich noch mal kurz nachfragen, weil das ist das zweite Mal, dass du das sagst. Sie haben nicht die geeigneten Instrumente, um ihr Talent zu entfalten. Das bedeutet, wenn ich jetzt Talent habe, spiele aber auf einer normalen Schrabbelgeige, ihr mögt mir das verzeihen, meine Polemik, dann kann ich mich auch nicht weiterentwickeln. Ist das, was dahinter steckt?
Absolut. Vielleicht machen wir eine Analogie. Also wir nehmen es einfach mal an... Es ist jemand, der geborene Tour de France-Fahrer, ist also athletisch und ist da der perfekte, hat das perfekte Radrenntalent und der muss halt auf einem Cityrad irgendwie schauen, dass er mithält. Und wenn man den dann auf einen, sagen wir mal so, einen Carbonflitzer setzt, dann kann er oder sie natürlich dann besonders zeigen, was er oder sie kann und kann dann eben auch die Tour de France mitfahren oder sogar gewinnen. Und das wäre eigentlich so ein Vergleich zu der Talentförderung, die wir als Instrumentum Foundation tun. Der zweite Punkt, den ich eben entdeckt habe, und das gefällt mir als Bankkaufmann sehr, ist, dass man in Streichinstrumente auch sehr gut investieren kann. Ich habe mir dann die Zahlen mal angeschaut, und zwar konnte man jetzt seit 1907 eine Wertentwicklung von 5-8% pro Jahr in der Anlageklasse Streichinstrumente realisieren. Und das wusste ich vorher nicht. Ich war lange Zeit, wie gesagt, im Bereich Vermögensverwaltung tätig, aber das war mir nicht bekannt. Und das hatte ich durch das Kennenlernen meiner dann späteren Frau kennengelernt. Ja, und ich war seinerzeit noch in Frankfurt bei einem Bankhaus Mitarbeiter. Und ich habe dann tatsächlich dieses Bankhaus verlassen, um die erste Firma zu gründen, und zwar die Firma Violin Assets. Und das ist eine For-Profit-Company und da helfen wir Investoren, also ich selbst bin auch Investor, also wie es auch in der Anmoderation schon war, aber ich helfe vor allem anderen Investoren, die geeigneten Streichinstrumente zu finden und dann auch durch die Leihgaben Wirkung zu entfalten.
Aber dann würde mich natürlich interessieren, Christian, zum einen, was ist denn ein geeignetes Streichinstrument und wie unterscheidet sich das gegebenenfalls von einer Geige, die ich hier in einem Musikfachgeschäft in Hamburg kaufen kann. Das würde mich sehr interessieren. Die zweite Frage ist, du sagst, Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen können sich das nicht leisten. Das kostet wahrscheinlich mehr als ein E-Bike, oder?
Das kostet mehr als ein E-Bike oder Citybike oder auch ein Carbonflitzer, wie genau aus der Analogie. Also es ist tatsächlich so, dass die Instrumente ja unterschiedliche Klangqualitäten haben. Das heißt, es gibt gute Instrumente für Schüler, es gibt gute Instrumente für ambitionierte Amateure, es gibt auch gute Instrumente für Profis oder angehende Profis, aber es gibt dann eben auch die sehr, sehr guten Instrumente und die verhelfen dem Musiker allein durch die klangliche Qualität. Spricht dann auch davon, dass ein Instrument besonders schön und besonders viele Klangfarben hat. Und wenn dann eben ein sehr begabter Musiker, sehr begabte Musikerin diese Klangfarben auch entdeckt und aus dem Instrument herausholt, dann ist das etwas, was man mit einem normalen Instrument aus dem Musikgeschäft in Hamburg leider nicht erzielen kann. Und das sind dann eben auch Instrumente, die eine ganze Stange Geld kosten. Also es geht dann ungefähr ab 60.000 Euro aufwärts los.
Jetzt schon für ein Cello oder schon für eine Geige?
Nur für eine Geige. Ein Cello wäre nochmal einiges mehr.
Also das hat auch, also wenn du eine Bratsche hast oder so, ist dann das Doppelte oder wie?
Nein. Also eine Bratsche würde vielleicht ein bisschen mehr kosten, kostet etwas mehr wie eine Geige, aber die Celli, die sehr guten Meister-Celli, die liegen so um, also Neubau, wir reden jetzt von Neubau, nicht von den historischen Instrumenten, das ist nochmal eine andere Liga, aber die Neubauten, die da liegen die Celli etwa so ab.
Die Viertelgeige ist dann auch nicht preiswerter, oder?
Nein, ist nicht unbedingt preiswerter, wobei die Geigenbauer, mit denen wir zusammenarbeiten, diese Meister-Geigenbauer, das sind eben die, ich sage jetzt mal verkürzt, die Stradivaris von heute, die bauen keine Viertelgeigen, die bauen nur Ganze und haben damit genug zu tun und bauen Gott sei Dank auch keine Kindergeigen.
Was mich noch umträgt, du hast gesagt 5-7%. Da fällt mir natürlich ein, und du hast gerade gesagt, es sind nicht die historischen, es sind die Neubauten, aber ihr habt auch historische, ne? Denn ich würde mal denken, wie bei einer Rolex-Uhr, oder, dass die über die Jahre im Wert steigt, wie muss ich mir das vorstellen? Oder sind die so wertvoll, die legst du dir quasi nur in den Schrank, die darf dann auch keiner spielen, damit nicht irgendwas passiert?
Nein, sie sollten möglichst gespielt werden, weil sie dann auch im Tune bleiben, also gestimmt bleiben und ihre gesamte Strahlkraft erst entfalten. Das ist natürlich beim Wiederverkauf auch immer sehr positiv, auch wenn dann beispielsweise große Konzerte damit gespielt werden, die dokumentiert sind oder CDs aufgenommen werden etc. Also das Spannende ist, dass die Kunden bei Violin Assets sämtlich ihre Instrumente an begabte Musikerinnen und Musiker verleihen. Gerne helfen wir da dabei. Und deswegen ist es einfach, ja, die Wertentwicklung ist auch, letztlich wäre auch vorhanden, wenn niemand dieses Instrument spielt. Aber wie gesagt, wir raten immer dazu und bislang haben wir eine 100%-Quote. Also das heißt, alle Instrumente, die wir verkauft haben als Violin Assets, werden auch gespielt und werden mäzenatisch genutzt.
Nun ist es aber ja so, wenn alle eure Instrumente quasi im Umlauf sind und bespielt werden, dann kann ich mir vorstellen, dass ja auch Kosten anfallen für, keine Ahnung, Wartung hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber für die Pflege, für vielleicht auch mal die Reparatur oder so. Nehmt ihr denn dann auch eine Gebühr von den Künstlern und Künstlerinnen oder wie refinanziert ihr das dann?
Genau, also wir müssen jetzt unterscheiden. Das eine, was wir gerade besprochen haben, sind ja die Investoren, die die Instrumente kaufen ins Privatvermögen und damit tatsächlich eine sehr, sehr solide Wertanlage tätigen. Vielleicht die Ergänzung noch zu den 5-8%, die sind nicht etwa im Durchschnitt seit 1907 zu erzielen gewesen, sondern sehr stetig. Das heißt, alle anderen Assetklassen, die man so kennt, haben ja gewisse Volatilitäten, Bewegungen. Streichinstrumente seit 1907 sind sehr, 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 sehr stetig. Das lässt den Schluss zu, dass diese Instrumente eben nahezu unkorreliert sind, was für einen Investor natürlich fantastisch ist. Der Markt ist allerdings jetzt auch nicht so liquide, dass man sofort von einem Tag auf den nächsten Tag kaufen oder auch verkaufen kann. Da braucht man schon ein bisschen Geduld. Aber das ist gerade der große Vorteil. Wenn du jetzt, Jörg, sagst, die Instrumente, die wir im Umlauf haben, dann ist es eher der Bereich Instrumentum Foundation, die gemeinnützige Instrumentum Foundation, die ich ja vorhin kurz vorgestellt hatte. Und da sind tatsächlich die Instrumente auch, werden auch alle gespielt von Musikerinnen und Musikern. Und wir verleihen sie kostenlos. Das heißt, die Musiker zahlen jetzt keine Gebühr, aber worum wir bitten, wenn die Musiker das irgendwie finanziell hinbekommen, viele sind ja noch in Ausbildung, dann, dass die Musiker die Versicherung übernehmen. Und die Versicherung, würde man jetzt meinen, wäre sehr teuer, das ist es aber nicht. Die Versicherung liegt so in der Regel zwischen 0,2 und 0,5% des Wertes pro Jahr. Auch noch degressiv, das heißt also Instrumente, die jetzt im oberen sechsstelligen oder im gar siebenstelligen Bereich sind, würden so ungefähr 0,2% an Versicherungsprämie kosten und die günstigeren Instrumente 100.000 aufwärts so 0,35, 0,4% ungefähr. Und wenn der Musiker, die Musikerin das finanzieren kann, dann wünschen wir uns, dass die Musiker uns das erstatten sozusagen. Aber der Auftrag der Instrumentum Foundation ist, steht auch in der Satzung, kann jeder nachlesen, unter instrumentum.org, dass wir diese Instrumente kostenlos zur Verfügung stellen.
Und dann auch ganz kurze Nachfrage, und dann ist in der Versicherung dann auch die Pflege mit drin, oder ist das auch etwas, was jetzt eure Stiftung dann übernimmt?
Genau, also die Pflege der Instrumente grundsätzlich ist jetzt, muss natürlich, ist ganz wichtig, dass sie gemacht wird. Das sind letztlich zwei Termine pro Jahr, wo der Musiker, die Musikerin dann zum Geigenbauer, zum Restaurator geht. Das sind auch noch ganz wenige, die dafür aus unserer Sicht in Frage kommen. Die besten natürlich nehmen wir da, die verfügbar sind. Und diese, und dann wird das Instrument zweimal im Jahr zum TÜV gebracht sozusagen. Und der Restaurator schaut das dann durch und bescheinigt, dass alles in Ordnung ist. Und das zeigt dann auch, dass das Instrument, dass wir da sehr verantwortungsvoll auch mit den Instrumenten, mit der Substanz dann auch umgehen. Und es ist dann wie Scheckheft gepflegt, könnte man sagen, im Vergleich zum Auto zu machen. Und genau, und wie gesagt, und diese Besuche sind jetzt auch nicht so teuer. Das sind, ich sage jetzt mal, ein Betrag, das sind weniger als 100 Euro für so eine Durchsicht. Und das zahlen dann zum Teil wir, zum Teil auch die Musikerinnen und Musiker, die sich das ausleihen bei uns.
Da ich mich ja schon mit der Viertelgeige disqualifiziert habe, aber jetzt die Frage, kann man da eigentlich sagen, ein altes Instrument ist beliebter als ein neu gebautes?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, grundsätzlich werden Instrumente ja besser im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Es ist ja für mich auch ein Phänomen. Also ich kenne nichts anderes, was von Menschenhand erdacht und vor allem gebaut wurde, was aus sich selbst heraus besser wird über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Also wer da Ideen hat, auch von den Hörern, gerne sich bei mir melden. Ich habe bislang nichts gefunden. Also wirklich auch konstruiert. Manchmal kommt die Idee auf, naja, Wein wird auch im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte besser. Das ist nicht so substanziell für jeden Wein der Fall. Und es ist natürlich auch so, dass den Wein letztlich ja auch nicht der Mensch sich erdacht hat, aber nur die Verwertung, das Ausbauen des Weins. So, und Streichinstrumente werden also im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte immer besser. Und deswegen sind natürlich Instrumente, zum Beispiel alte Italiener aus dem 18. Jahrhundert, sehr, sehr gesucht von Profimusikerinnen und Musikern. Aber die besten zeitgenössischen Instrumente können da mithalten. Das sind eben die, wie ich vorhin schon sagte, die Stradivaris von heute, in Anführungsstrichen, sind drei, vier Geigenbau, die natürlich ganz andere Namen haben. Und die so gute Instrumente bauen, die jetzt schon als Neubauten mit vielen, vielen historischen Instrumenten mithalten können.
Und du als Nachfrage dazu gehört wahrscheinlich Martin Schleske, mit dem ich dich schon zweimal gesehen habe. Ist das einer von diesen Geigenbauern?
Martin Schleske ist sicherlich der beste Geigenbauer, den wir in Deutschland haben, und einer der absolut besten der Welt, ja.
Spannend, den Namen kenne sogar ich. Er ist ja auch, glaube ich, im religiösen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, im christlichen Kontext unterwegs, ne? Das war mit.
Genau, er schreibt auch Bücher, sehr erfolgreiche Bücher, ist ein erfolgreicher Buchautor, hat, glaube ich, jetzt 4 Bücher geschrieben, Auflage über 200.000 Stück. Vielleicht kennt der eine oder die andere das Buch Der Klang, das er 2010 herausgebracht hat, wo auch viel über seinen Geigenbau beschrieben wird, wo er einfach eine ganz spezielle Auffassung auch dazu hat und ganz spannende Einblicke gibt.
Nun finde ich das total spannend, weil auf der einen Seite müsst ihr und bist du ja auch, das hört man, Profis sein, was diese Instrumente angeht. Jetzt hast du aber gesagt, ihr sucht ja auch quasi immer das passende Talent dazu oder überhaupt jemanden, der Talent hat. Andreas, damit fallen wir beide, glaube ich, schon mal komplett weg. Ja, das hat, glaube ich, auch was mit dem Alter zu tun. Aber unabhängig davon, heißt das auch, dass ihr dann regelmäßig auf dem Schleswig-Holstein Musikfestival oder auf diesen ganzen Konzerten und in der Elbphilharmonie euch den Hintern platt sitzt, um zu sagen, wir müssen mal so eine Rangliste aufstellen und wir beobachten diese Szene ganz genau. Ist das tatsächlich so, du nickst?
Ja, wir beobachten die Szene und machen unser Scouting und sitzen immer wieder mal in Konzerten. Das ist also auch Teil meiner Arbeit. Insofern kann ich mich auch über meine Arbeitsstelle nicht beschweren. Auch schön. Wenn Konzerte auch zu meiner Arbeit gehört. Aber wir haben im Team eben auch eine Fachfrau, die sich genau damit beschäftigt und dann auch Bewerbungen, die wir auch zuhauf bekommen, weil der Bedarf eben so groß ist von angehenden Profis und von Profis, dass wir, dass da die Bewerbungen sehr genau ausgewertet werden und bei jeder Bewerbung auch die für die Instrumentum Foundation da zählen alle, zählt ein ganzer Anforderungskatalog dazu, zum Beispiel auch zwei Empfehlungsschreiben von ja Professorinnen und Professoren oder Konzertmeistern und so weiter. Das heißt, die Menschen, die sich bei uns bewerben, oft einfach so initiativ aus dem Off, ohne dass es vorher Kontakte gab, weil der Bedarf, wie gesagt, ganz besonders groß ist. Da ist es dann auch keine Schwierigkeit, diesen zusätzlichen Bewertungen oder Empfehlungen dann zu bekommen, die natürlich notwendig sind. Was wir auch, worauf wir auch bestehen, ist, dass die Kandidaten sich committen, sich sozial zu engagieren. Das machen viele übrigens auch schon. Wir haben jetzt einen spanischen Musiker, der macht in Spanien auch jetzt kurz vor Weihnachten wieder ein Konzert für ältere Menschen, studiert in Deutschland und nimmt dann sein Instrument nach Spanien und macht dort ein Konzert. Das hatte er aber schon, dieses Engagement hatte er schon längst betrieben, als er sich bei uns noch gar nicht beworben hatte. Also das ist von ihm schon, war ihm auch wichtig von vornherein, mit seiner Musik auch ja Menschen zu erreichen, die vielleicht sonst nicht klassische Musik hören würden.
Jetzt hast du ja eben gesagt, Christian, 6-7-stellig kann mal so eine Geige sein. Und das ist ja selbst für eine Anne-Sophie Mutter, Spitzengeigerin und sehr prominent, wahrscheinlich auch nicht etwas, was man aus der Portokasse zahlt. Das heißt, insbesondere die jungen Talentierten, die überhaupt kein Geld verdienen, wenn ich die richtig verstanden habe, sind die, die mit diesen Geigen, mit diesen Streichinstrumenten ihr Talent und ihre Karriere fördern. Was würden die denn machen, wenn es dich und diese Idee nicht gäbe?
Also es gibt nicht nur uns, Gott sei Dank, es gibt ja auch Mäzene, Förderer seit Jahrhunderten. Und ich meine, wenn wir uns mal geschichtlich anschauen, die Godfathers des Mäzenatentums waren die Medici in Florenz vor 300, beziehungsweise über 300 Jahren, 400, 500 Jahren, Lorenzo de Medici vor fast 600 Jahren, die einfach die Künste gefördert haben. Und zum Glück gibt es heutzutage auch einzelne Medicis, die würden sich vielleicht selber nie so bezeichnen, aber diese Tradition, die Künste zu fördern und Instrumente auch, die man geerbt hat, beispielsweise auch weiterhin zur Verfügung zu stellen, die gibt es schon. Also insofern haben wir das nur institutionalisiert, haben den Riesenbedarf gesehen und möchten da auch selber, meine Frau und ich, da etwas hinterlassen für die nächste Generation. Also da ist der Blick auf das ganze Thema ist nicht für die nächsten Jahre, sondern eher für die nächsten Jahrhunderte. Deswegen Musikerinnen und Musiker würden, wenn sie solche Instrumente nicht spielen können, und viele können eben auch diese Instrumente nicht, haben nicht den Zugang dazu, weil es zu wenige Instrumente gibt, die spielen dann eben, ja, die zweite Geige, in Anführungsstrichen, möchte ich jetzt mal sagen. Also die spielen jedenfalls nicht das, was eigentlich am besten zu ihnen passen wird, und können deswegen auch ihr Talent nicht so entfalten. Das ist unklar.
Verstehe ich total. Lass uns mal ein bisschen tiefer in die Motivation der Philanthropinnen und Philanthropen und der Investoren einsteigen. Denn ich verstehe dich so, dass sich beides da sehr überlappt. Dass es Menschen sind, die Geld haben, es als Anlegen, als Kapitalanlage sehen, aber eigentlich wollen sie etwas fördern. Kunst und Kultur ist ja ein sehr allgemeiner Begriff. Magst du uns mal mit reinnehmen, so in Gespräche, die du mit Investierenden, mit Philanthropen hast, was so deren Gefühle, Emotionen sind?
Also das Gefühl ist sicherlich, oder beziehungsweise die Persönlichkeiten sind ganz interessante Persönlichkeiten, muss ich sagen. Also ich liebe meine Kunden, sowohl auf der Investmentseite als auch, wie gesagt, bei der Instrumentum Foundation, die Spenderinnen und Spender. Das sind Menschen, die haben, ja, die haben einen bestimmten Blick auf die Welt. Und dann jetzt nicht nur darum, ja, Güter anzuhäufen, sondern es geht dann tatsächlich auch darum, etwas zurückzugeben. Das höre ich so oft bei Investoren, ich möchte etwas zurückgeben. Jetzt ist dieses Zurückgeben natürlich auch auf der Basis eines sehr soliden Investments bei Violin Assets, beziehungsweise bei Instrument Foundation erhalten ja die Spenderinnen und Spender auch Spendenbescheinigungen. Es ist also auch privilegiert, diese Spende durch den Staat. Es ist aber auf jeden Fall so, dass beiden gleich ist, dass sie die Motivation haben, etwas zu bewirken, im Bereich der Kultur etwas zu bewirken und einen großen Unterschied zu machen. Weil, wie gesagt, nochmal, das geeignete Streichinstrument für ein Talent ist lebensverändernd. Und das sorgt dafür, dass dieses Talent sich auch im Wettbewerb viel, viel besser behaupten kann. Der Wettbewerb ist sehr groß. Es gibt sehr viele, sehr gut ausgebildete Musikerinnen und Musiker, gerade auch in Deutschland. Und mit dem richtigen Instrument bekommt man dann eben leichter die Orchesterstelle und hat dadurch leichter auch die Möglichkeit, in eine Kammermusikformation da aufgenommen zu werden. Man hat bessere Klangergebnisse, wenn man eine CD aufnimmt und so weiter. Und das ist dann ein großer Unterschied im Vergleich zu denjenigen, die das eben nicht.
Und es ist ja wortwörtlich etwas zurückgeben, ne? Ich kaufe eine Geige, ein Streichinstrument und gebe es an die Künstler zurück.
Genau, wobei das natürlich jetzt kein Geschenk ist, sondern es ist eine Leihgabe. Wir haben da auch die Würfe alle in der Schublade, so dass man dann auch als Investor diese Leihgabe auch, ja genau, dass es einfach durch uns gerne begleitet wird, weil man da ja normalerweise nicht so tief drin ist, aber es ist eine Leihgabe und nach einigen Jahren wird das Instrument wieder zurückgegeben und vielleicht an den nächsten Talent dann verliehen. Und bei den Spenderinnen und Spendern ist es so, dass wir da auch, also gerade wenn es Großspenden sind, wenn eben jemand 60.000 oder mehr Euro spendet, dass man dann natürlich auch den Musiker persönlich kennenlernt und weiß, okay, ich habe genau dieses Instrument gespendet, ermöglicht durch meine Spende. Und man hat da auch den Bezug und weiß genau, welches Instrument und welches Talent dadurch gefördert wird, welche Karriere dadurch den entscheidenden Unterschied macht.
Christian, ich finde das total faszinierend. Ich sitze hier und lausche gebannt und überlege gerade, ich habe selten eine gemeinnützige Organisation mit so einer Idee kennengelernt, von der ich ja persönlich jetzt gerade glauben würde, dass sie im Zweifel auch den gesamten Markt beherrscht. Ne? Ist das manchmal so, dass du, was weiß ich, bei einem Konzert vom Fernseher sitzt und sagst, guck mal, die haben alle unsere Instrumente oder wie ist das?
Nein, so ist es nicht. So ist es wirklich gar nicht. Aber ja, ich höre schon immer wieder mal auch die Instrumente, die wir als Instrumentum Foundation verleihen, als Stiftung, als gemeinnützig. Da höre ich schon immer wieder mal die Konzerte an und genieße das dann auch sehr, weil ich genau sehe, auch wie die Musikerinnen und Musiker sich entwickeln. Das heißt, die bekommen dann die Leihgabe und ich höre, wie sie dann spielen und man sieht und hört und merkt auch tatsächlich über die Zeit dann die Entwicklung. Und das ist natürlich das Beste überhaupt, wenn man diese Wirkung so richtig nachvollziehen kann, sehen kann, hören kann, spüren kann. Das macht dann schon sehr Spaß und bestätigt einen auch absolut in der täglichen Arbeit.
Wenn du dir dieses Beziehungsgeflecht anguckst, der Philanthropen, ist die Beziehung zu dem Instrument, zum Streichinstrument stärker oder die Beziehung zu der jeweiligen Künstlerin, dem jeweiligen Künstler?
Also sowohl die Investoren als auch die Spender sind viel mehr an der Beziehung zum Musiker interessiert und auch an der Wirkung, die man kulturell erzielt. Und manche Investoren beispielsweise sagen dann, naja, ich würde gerne investieren und dann auch ein Talent fördern. Die sagen dann aber, ob das eine Geige, eine Bratsche oder Cello ist, das ist mir eigentlich relativ egal. Dann frage ich oft nochmal nach und oft kommt dann übrigens raus, dass dann ein Investor zum Beispiel ganz gerne Cello hört. Und also dann sucht man natürlich dann geeignetes Cello und auch den entsprechenden Kandidaten, das entsprechende Talent. Und es wird dann als der besondere Nutzen wahrgenommen, dass man nicht nur ein Instrument besitzt bzw. ermöglicht hat in der Foundation. Es wird vielmehr wahrgenommen, dass dieses Talent sich entwickelt und man da auch einen gewissen Zugang zu dieser Welt der Profimusiker hat, die ja auch nicht immer leicht ist, muss ja wirklich auch sagen. Also das Leben eines Profimusikers im Streicherbereich ist nicht einfach.
Das glaube ich. Aber was passiert, wenn ich diese Cellistin vielleicht nicht mag, wenn ich mit ihr nicht warm werde und denke, jetzt hat die mal ein schönes Cello und ich mag aber sie gar nicht und ihre Musik. Ich möchte lieber was Dynamischeres haben oder wie auch immer. Gibt es sowas?
Ja, also die Investoren, wie gesagt, die Eigentümerinnen und Eigentümer von Instrumenten, die entscheiden ja selbst, wer dieses Instrument spielt. Und da gibt es dann auch Kündigungsfristen. Also wenn man jemanden nicht mehr mögen würde, dann gut, dann würde man halt mit einem halben Jahr Kündigungsfrist beispielsweise kündigen. Was wir aber tun, und ich glaube, da ist auch unser Screening-Prozess einfach besonders erfolgreich, ist, dass wir schon schauen, wer denn, also fachlich sowieso qualifiziert ist, wie gesagt, die ganzen Bewerbung schreiben und von der spielerischen Qualität, das ist ja die Mindestvoraussetzung, da einfach top zu sein. Aber dann schauen wir uns natürlich auch die Persönlichkeiten an. Wie gesagt, soziales Engagement ist ein Thema, das uns wichtig ist. Schauen wir uns genau an, ob das schon vorher stattgefunden hat oder spätestens mit der Bewerbung dann begonnen wird. Das Zweite ist aber auch, dass wir uns eben genau überlegen, wenn das jetzt ein Investor kauft, dieses Instrument, würden die denn so aller Wahrscheinlichkeit nach sich gut verstehen? Und deswegen ist diese Situation, Andreas, die du jetzt gerade beschrieben hast, noch nie vorgekommen. Aber wie gesagt, ein Investor entscheidet natürlich, was mit seinem Eigentum geschieht.
Nun ist es ja vielleicht für jemanden, der sich philanthropisch engagiert und Musik mag, vielleicht selber auch eine musikalische Grundausbildung genossen hat, ja nicht immer einfach, gleich siebenstellige Summen zu investieren. Gibt es da auch sogenannte Club Deals, wo mehrere sich gemeinsam an einem Instrument beteiligen?
Also das kann man tatsächlich, kann man das umsetzen, Club-Deal. Wenn ein Club sich schon gefunden hat und an mich herantritt, dann können wir das ohne weiteres machen. Ich selber kann, weil wir ja keinen Fonds haben und da kein Teileigentum in irgendeiner Form anbieten können, wir können selbst nicht organisieren, aber wenn ein Club an uns herantritt, Familie, wie auch immer, dann ist das völlig in Ordnung, dann kann man diesen Club-Deal machen. Aber wie gesagt, es geht ja so ab etwa 100, bei den historischen Instrumenten etwa ab 150.000 Euro los und wenn man uns so ein bisschen, wenn man uns das Budget mitteilt, dann können wir auch schauen, in welchem Preisbereich man da etwas findet. Und das kann, habe ich ja vorhin schon gesagt, etwas dauern. Aber wenn man Geduld mitbringt, dann findet man dann auch das geeignete Instrument.
Prima. Dann fehlt eigentlich nur die Frage zum Schluss, Christian. Ja, deine Frau ist Geigerin, aber wie musikalisch bist du eigentlich?
Oh je. Also es ist so, ich bin immerhin so musikalisch, als dass ich großer Klassik-Fan bin. Und ich darf auch verraten, dass ich meine Frau kennengelernt habe, als sie Johann Sebastian Bach die Solowerke für Geige gespielt hat. Und das ist für mich der absolute Zenit aller Musik. Kann ich also jedem Hörer, jeder Hörerin nur empfehlen, die Sonaten und Partiten für Violine Solo von Johann Sebastian Bach. Ganz egal, in welcher Aufnahme, wer das kann, der ist einfach ein Top-Musiker auch. Das ist praktisch der Mount Everest sozusagen. Und egal, in welcher Aufnahme, das ist immer großartig, sowas zu hören. Also insofern, ich bin begeisterter Hörer, aber bis auf ein bisschen Gitarre, ein paar Akkorde, mache ich die Welt lieber besser, dass ich anderen Musikern helfe, die richtigen Instrumente zu finden und spiele selber gar nicht so.
Aber dann wäre es ja toll, wenn du deine Lieblingseinspielung mit uns teilst und wir für die Hörerinnen in diesem Podcast da auch einen Link auf eine Streaming-Plattform stellen, oder Jörg?
Ja, klar. Das kann ich sehr gerne zur Verfügung stellen. Genau, es gibt mehrere Aufnahmen, die ganz besonders toll sind. Vielleicht einen Namen, ganz tolle große Geigerin, russische Geigerin, Viktoria Mulova, die hat die Sonaten und Partiten zweimal aufgenommen. Einmal so, ich glaube, Anfang der 90er und dann nochmal 2007, 2008. Also beide.
Auch mit einem eurer Instrumente?
Nein, leider nicht. Streichinstrumente als Investment sind ja für mich erst seit 2013, 14 Thema. Und deswegen waren wir da noch nicht so tief in der Szene drin. Aber es sind zum Teil sehr berühmte Musiker, die auch natürlich Instrumente von uns spielen auf der Investorenseite. Und wie auf der Spenderseite sind es die Instrumente, die zeitgenössischen Neubauten, die Meisterinstrumente und auch für vereinzelte historische. Wir wollen die Foundation sehr groß machen und vielleicht möchte ja der eine oder andere oder die andere Hörerin uns auch unterstützen. Wie gesagt, wir haben schon vor, einen großen Bestand von Instrumenten aufzubauen, weil wir, wie gesagt, diese Perspektive haben, das für die nächste Generation zu hinterlassen, eine großartige Sammlung an Instrumenten in der gemeinnützigen Foundation zu haben, die dann ja auch über Jahrhunderte Wirkung entfaltet.
Ja, guck mal, Andreas, da hat er jetzt noch einen Spendenaufruf untergebracht, ne? Und ich glaube, also für so einen Geigenbogen, oder? Da würden wir noch was springen lassen wahrscheinlich, ne? Oder?
Ja, ich befürchte, dass das auch unsere Möglichkeiten schon überschreitet. Ja, aber unsere Philanthropinnen und Philanthropen sind da, glaube ich, durchaus interessiert. Und deshalb, Christian, vielen Dank für deinen Einblick in diese wundervolle, wertvolle und musikalische Arbeit. Danke für den Podcast.
Ja, schön, dass du da warst.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.